Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
So, jetzt ein inhaltlicher Sprung ein bisschen. Das Thema, was uns heute beschäftigt, das klang nur ganz am Rande vielleicht mal an. Heute schon. Zweiter Teil nämlich der Reihe Tugendkultur. Es geht um Tugenden. Und anders gesagt könnte man sagen, es geht um Charakter in dieser Reihe, Charakterentwicklung. Das war großes Thema für Aristoteles. Der sagte, das Leben glückt, kommt zu seinem Ziel, wird sozusagen vollendetes Leben, wenn man Charakterstärken entwickelt. So, letztes Mal haben wir dann uns genau damit beschäftigt, mit diesem ersten Punkt hier, Charakterfest, und haben eine Tugend in den Blick genommen, die Aristoteles zwar wahrscheinlich auch nett fand, aber die vor allen Dingen das Neue Testament in den Vordergrund stellt, nämlich die Liebe. Was das mit dem Flugzeug zu tun hat, wissen die, die da waren. Die anderen müssen halt die Predigt nochmal anhören. Jesus würde auf jeden Fall sagen, Top of Tugend ist die Liebe. Paulus würde sagen, richtig, so. Die beiden waren dieser Meinung, ohne die Liebe geht nichts. Ja, das war letzten Sonntag. Jetzt schauen wir uns aber eine weitere Tugend an. Großzügigkeit. Darum dreht sich's heute. Aristoteles hat dazu auch was gesagt, obwohl er sie nicht zu den Top 4 seiner Tugenden zählte. Aber er sagte, Großzügigkeit, das ist sozusagen das rechte Maß zwischen Verschwendungssucht und Geiz. Dazwischen irgendwo liegt Großzügigkeit. Es geht heute also um den Umgang mit unseren Ressourcen. Und ich möchte euch in diesem Umgang mit euren Ressourcen dafür gewinnen, großzügig zu handeln. Aus drei Gründen, und wir werden diese drei Gründe heute zweimal streifen. Der erste, weil die Welt das braucht. Der zweite, weil die Kirche oder genauer gesagt City Church das braucht. Und drittens, weil du selbst das brauchst. Und es geht mir dabei nicht um alle möglichen Ressourcen, sondern um zwei, um Geld und um Zeit. Schön, ne? Wie ich das da so, super. Das steht in dem Großzügig, könnt ihr euch so merken, ne? Jetzt könnte man ja sagen, es gibt auch noch mehr Ressourcen, die wir so haben. Man könnte zum Beispiel ja auch über die Ressource Information reden, wenn du dein Wissen teilst. Ich gebe da Leute, die teilen regelmäßig ihr Wissen mit mir über ihre EDV-Kenntnisse, was mir hilft. Oder nicht weit weg vom Wissen ist das Können, ist dem verwandt, also ich kann Reifen wechseln, ich mache das für dich, ist eine Ressource, was ich kann, ne? Oder vielleicht auch sowas, wenn es das gibt, private Infrastruktur, ja, also ich habe einen großen Garten, feier doch, mach doch dein Familienfest in meinem Garten, oder ich habe einen Traktor, pflüg doch irgendwas damit, so, also nutze meine Dinge, meine Infrastruktur, so. Aber, ich habe dann drüber nachgedacht, mir scheint, all diese Ressourcen haben letztlich mit Zeit oder Geld zu tun. Also, das Wissen wird ja nicht kleiner, wenn ich es teile. Es kostet mich allerdings Zeit, jemandem zu erklären, wie so ein Blog geht, ja? Oder es kostet mich vielleicht auch Geld, wenn ich was weiß, womit ich mein Geld verdiene, jetzt teile ich es und jetzt habe ich einen Konkurrenten, weil er es auch weiß oder kann, ja? Dein Können beim Reifenwechsel wird auch nicht kleiner, wenn du das Können anwendest. Es kostet dich aber Zeit oder vielleicht auch Geld, wenn deine Hose dabei irgendwie dreckig wird und du dir neue kaufen musst. Und die Familienfeier in deinem Garten, die kostet dich vielleicht auch Zeit und Geld, wenn die lieben Kinderschar da auf deinem Traktor turnt oder so. Also letztlich, habe ich gedacht, sind Zeit und Geld schon die Hauptressourcen. Und das andere kann man, ich habe da jetzt nicht Stunden drüber nachgedacht, aber ich glaube, den Rest kann man darunter irgendwie einordnen. So. Also Zeit und Geld. Es wird übrigens mehr um Geld gehen. Zeit müsst ihr immer so ein bisschen mitdenken. Ich werde es auch immer wieder nennen. Aber Zeit wird irgendwie im Neuen Testament nicht so richtig thematisiert als Ressource. Geld schon. Aber es geht mehr um Zeit und Geld. Also erste Frage, sind diese Ressourcen eigentlich wirklich knapp in unserer Welt? Also Großzügigkeit wird ja dann spannend, wenn Ressourcen knapp sind. Ja, sonst ist ja auch eine nette Sache. Aber wenn wir alle genug haben, dann schenken wir uns gegenseitig oder was. Aber wenn es knapp ist, dann wird's spannend. Schauen wir also in unsere Welt. Wie sieht es in unserer Welt mit dem Geld aus? Jeder denkt jetzt, ja, weiß ich, wie das aussieht in unserer Welt. Ne? Das große Kluft zwischen Arm und Reich, großes Problem. Ich zeige euch jetzt einen Clip der eure Sicht vielleicht ein bisschen korrigiert. Leider geht es da um die USA, aber und es ist auch auf Englisch, aber ihr werdet das schon verstehen. Der Clip ist relativ lang, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit. Wenn ich hier hochgehe, habe ich das Gefühl, ihr habt es gecheckt und ihr könnt da oben den Clip rauswerfen. Ja, so. Also ihr müsst ein bisschen gucken, wann ich wiederkomme. Also ihr an der Technik. Okay, er zieht dann noch so ein paar Schlüsse da draus, aber so die Hauptsache hat man hier verstanden. Die Amerikaner können ja alles besser, ne? Die können vor allen Dingen solche Videos, ich habe für Deutschland sowas nicht gefunden. Wahrscheinlich können sie auch ungerechte Gesellschaft ein bisschen besser. Deswegen habe ich Hoffnung, dass es so schlimm in Deutschland nicht aussieht. Aber ich ahne, dass wenn wir die Realität sehen würden, unser Blick, wir doch überrascht wären, wie weit die Schere auch bei uns auseinandergeht. Also, und dann haben wir das Ungleichgewicht zwischen Westen und dritter Welt ja noch gar nicht angeguckt, ne? So, das war Geld jetzt mal, wenn man in die Welt guckt. Mit der Zeit sieht's anders aus. Meine sehr umfangreichen Recherchen ergeben, wir haben alle gleich viel. Das ist Kommunismus, was die Zeit angeht. 24 Stunden hat jeder. Trotzdem haben wir gefühlt immer weniger. Also mir geht es auch so. Ich weiß allerdings gar nicht, ob das stimmt, dass ich wirklich weniger Zeit habe, gefühlt. Das Statistische Bundesamt macht dazu gerade eine Studie, machen sie, glaube ich, alle 10 Jahre oder so. Die letzte war jedenfalls 2001, 2002. Das Problem dieser Studie ist, 500 Seiten PDF. Ich habe mir das angeguckt, ja. Also nicht die 500, also ich habe gemerkt, dass es 500 Seiten sind. Mein Eindruck beim Überfliegen war, wirklich messbar ist das in Deutschland nicht, dass wir immer weniger Zeit hätten. Die durchschnittliche Arbeitszeit geht sogar zurück. Wir haben immer mehr Freizeit. Ihr seht hier die Zahlen, die da aus dieser Studie sind, 2001 wie gesagt. Die ist verwirrend, weil man denkt, ich arbeite doch nicht nur 3 Stunden 50 am Tag oder was. Ist jetzt mal egal, wie das zustande kommt. Einziger Hinweis auf einen tatsächlichen Zeitmangel ist, ich hatte keine Zeit, 500 Seiten PDF zu lesen. Dachte, vielleicht ist das ein Hinweis, ja. Weil ich zwar viel Zeit habe, 24 Stunden, aber ganz andere Dinge sie in Anspruch nehmen. Gefühlt, jedenfalls würde ich sagen, ist in unserer Welt Zeit eine genauso wertvolle Ressource wie Geld. Schenke jemandem Zeit und du schenkst ihm etwas Kostbares. Aber wer hier wirklich Daten will, ja, der muss sich diese 500-seitige Sache da beim Bundesamt für beim Statistischen Bundesamt runterziehen. So, jetzt Kirche. Zweiter Punkt. Wie sieht's da aus mit dem Geld? Bei uns jetzt. Da geht's jetzt um City Church, ja. Also ein paar Fakten. Tatsächlich haben wir im Leitungsteam und in der Mitgliederversammlung in der letzten Zeit oft über Geld reden müssen, weil es sich auch da so anfühlt, wir haben ein bisschen zu wenig. Es gab Zeiten, da hatten wir als City Church mehr Knete als heute. Ich zeige euch auch hier Zahlen. Das ist eine Grafik unserer Spendenentwicklung. Der Haushalt übrigens, wenn man sich das hier so anguckt, ist relativ klein für eine Gemeinde unserer Größenordnung. Also sagen wir mal an der Freikirche unserer Größenordnung. Wir sind, finde ich, kann man sagen, relativ sparsam. Aber ihr hättet einen Spendenrückgang. Warum hier die 2010 so rausschlägt, könnt ihr mich fragen, erkläre ich jetzt auch nicht. Aber es gibt einen Rückgang. 2012 haben uns Leute 108.000 Einheiten der Ressource Geld zur Verfügung gestellt. Ausgegeben, das steht hier nicht drauf, haben wir 118.000 in 2012. Also eine Unterdeckung. Das ist auf lange Sicht kein guter Plan, weiß jeder. Können wir uns noch 1-2 Jahre leisten. Aber bis dahin brauchen wir bei der Ressource Geld eine Trendwende. Habe ich auch Hoffnung, dass das passieren wird. Vor allem aber ist es irgendwie so, da gibt es ein paar Wachstumsschritte, die würde man gern gehen, aber dazu bräuchte man Geld, um als Kirche weiter zu wachsen oder Dinge anzugehen, die man machen wollte. Okay, bei der Zeit ist es so ein bisschen so ähnlich. Ich schätze, so fühlt sich das in jeder Kirche an oder jeder Organisation. Irgendwie, man könnte noch mehr Zeitressourcen brauchen. Also mehr ehrenamtliche Leute, die ihre Zeit einbringen. Ganz viele tun das, ganz viele investieren sogar richtig viel. Manches geht aber hier und da auch mal nicht, weil man keine Menschen findet, die es machen. Also letzten Sonntag zum Beispiel keine Babybetreuung, ne? Das war genau so ein Ding. Da ist niemand mehr mit Zeit dafür. Oder, das macht sich auch so bemerkbar, wenn die, die viel Zeit opfern, merken, das wird mir zu viel, weil wir zu wenige sind, die sich die Schuld, die Last teilen. Ja? So. Ich glaube persönlich, dass Zeit für Kirche noch wichtiger ist als Geld. Ich nehme an, ja, ich glaube, man kann Kirche ohne Geld bauen. Sieht dann anders aus als das, was wir hier machen. Aber man kann Kirche nie ohne Zeit bauen. Okay, Also, ich will nicht jammern, als City Church geht's uns noch recht gut irgendwie, aber wir kennen diese Ressourcenmangel schon. So, du selbst. Ich glaube, Großzügigkeit, das bist du übrigens, Großzügigkeit hat am Ende, ich glaube, du hast von dem Charakterzug Großzügigkeit am Ende, ich weiß nicht, ob mehr als andere, aber du hast was davon, du hast viel davon, von deiner eigenen Großzügigkeit. Du hast natürlich nicht mehr Geld oder mehr Zeit, weil damit bist du ja großzügig, aber du hast mehr von dem, was Aristoteles ein glückendes Leben genannt hat. Dahinter steckt also die Idee, geben ist wirklich seliger als nehmen. Und seliger heißt ja nicht moralisch besser, sondern mit dem Satz ist gemeint, das macht glücklicher als nehmen. Geben macht glücklicher als nehmen. Diogenes, der angeblich in einer Tonne wohnte, jedenfalls sehr einfachen Lebensstil lebte, ja, dem ist mal ein Sklave entlaufen. Manes hieß dieser Sklave. Und er versuchte aber nicht, diesen Sklaven zurückzuholen. Und als Begründung sagte er, das lese ich jetzt ab, es wäre doch lächerlich, wenn Manes ohne Diogenes, Diogenes aber nicht ohne Manes leben könnte. Versteht ihr, was das Prinzip dahinter ist? Die Lebenseinstellung, wahres Glück kann nicht abhängig sein von Besitz. Wahre Größe ist, wenn ich sagen kann, okay, so. Wahres Glück fühlt sich also anders an, als wenn ich alles behalte. Wie hieß jetzt der Typ? Habe ich den Namen dieses, fällt mir gleich wieder ein, glaube ich, den Namen dieses Philosophen vergessen, der diesen Diogenes zitiert. Der sagt, das beste Maß für Vermögen, habe ich das schon da vorne? Wo bin ich denn überhaupt hier mittlerweile? Da will ich sein. Das beste Maß für Vermögen ist dasjenige, das weder in den Zustand der Armut verfällt, noch sich weit davon entfernt. Und das war ein Typ, der nach Seneca übrigens, der nach Glück suchte, ja. Sagte, da ist das beste Rezept. Arm sein macht natürlich nicht glücklich, aber reich sein auch nicht. Glücklich macht nicht das Haben, sondern das Geben können. So, jetzt machen wir diese Runde nochmal, aber mit Jesus im Ohr. Was sagt er über den Umgang mit Ressourcen? Wie sieht er das mit der Großzügigkeit? Und wieder schauen wir Welt, Kirche und du. Du ist übrigens ein relativ kurzer Punkt, aber ein wichtiger am Schluss. So, das, was ich jetzt sage bei Welt, das stammt von eben jenem Siegfried Zimmer, von dem Sarah so begeistert ist. Ich übrigens auch, wenn ich joggen gehe, habe ich den in letzter Zeit immer im Ohr. Schauen wir uns jetzt, das hat er da so ein bisschen aufgeschlüsselt, in einem seiner Vorträge, die Ressourcenverteilung der Zeit an, in der Jesus lebte. Also so ähnlich wie hier mit Amerika, ja, da ist jetzt immer noch Amerika, aber ich meine jetzt Palästina im ersten Jahrhundert. Wie sah das da aus mit dem Geld und der Ressourcenverteilung? Das ist jetzt nicht ein netter Exkurs, mal so nebenbei, aber auch nett zu wissen, sondern das ist extrem wichtig, um Jesus überhaupt zu verstehen, um seine Botschaft zu verstehen, um zu wissen, was ist eigentlich, wie tickt eigentlich christlicher Glaube? Ich glaube, der Papst hat es verstanden. Ich glaube, Thebats van Elst hat es jetzt dann auch verstanden. Ich glaube, dass so manche fromme, bibeltreue Freikirche es eher nicht verstanden hat. Und ich glaube, ich muss auch noch umdenken. Okay, also, der Aufbau einer antiken, normalen Gesellschaft sah so aus, laut Siegfried Zimmer. Ja, ich habe das nicht nachgeprüft, ich glaube dem Mann einfach. Da gab es eine Oberschicht, 5%. 5% der Leute waren die Oberschicht und das waren Leute, die hatten so viel, die mussten nicht arbeiten, die arbeiteten nie in ihrem Leben, die gaben sich also den Musen hin, betrieben Philosophie, Seneca zum Beispiel. Habe ich gedacht, na du hast leicht, solche Sprüche zu machen, wahrscheinlich gehörtest du genau zu dieser Oberschicht, sonst hättest du nämlich nicht darum philosophiert und Bücher geschrieben. Okay, dann 5% Mittelschicht, die Leute, die zwar arbeiten müssen, aber denen es durch ihre Arbeit sehr gut geht, Wohlstand, keine Sorgen, reiche Leute. Und dann, das ist jetzt anders als bei uns, 80% Unterschicht. Also, man muss hart arbeiten. Wenn man das tut, kommt man wohl über die Runden. Es gab dann so eine obere Unterschicht, das waren die Handwerker und Kleinbauern und so. Und eine untere Unterschicht, das waren die Sklaven, die Tagelöhner. Aber sie kriegten immer ein bisschen und sie verhungerten nicht. Und dann gab es in einer normalen antiken Gesellschaft, habe ich die schon hingeschrieben? Nee. 10% Arme. 10% Arme. Entwurzelte. Ja? Bettler. Menschen mit Behinderungen. Das Neue Testament nennt sie im Griechischen Ptochoi. Und Jesus, und da, wo in eurer Bibel steht, Arme, die Armen, das sind die gemeint. So, wo das Geld hier saß in dieser Gesellschaft, das war klar. Die Zeit saß wahrscheinlich ganz oben und ganz unten. In den 80% Unterschicht saß die Zeit jedenfalls nicht. Da, ein 8-Stunden-Tag war da nicht denkbar. Ja, da schuftest du rund um die Uhr, damit du klarkamst. So, so war das normalerweise. Das ist noch nicht das Entscheidende. Zur Zeit Jesu sah es anders aus in Palästina und das ist das Entscheidende. Palästina ist zu seiner Zeit in einem Verelendungsprozess. Die Römer sind dran schuld, Steuerlast, wirtschaftlicher Niedergang und so. Jedenfalls der Anteil der Ptochoi, der Armen, stieg auf 30%. 30% Entwurzelte. Haben irgendwelche Studien ergeben, 30% Entwurzelte in dem Land, durch das Jesus jetzt läuft. 30% Arme. Und wenn du mit diesem Wissen jetzt mal guckst, was Jesus gesagt und getan hat, dann erscheint das in einem anderen Licht. Dann ist das, was Jesus sagt, das kriegt einen ganz anderen Ton. Wie oft redet Jesus von den Armen? Oft. Wie stark, wie sehr wird er gesehen bei den Entwurzelten? Wie ist das mit den Blinden, Verkrüppelten, Aussätzigen und seinen Heilungen, die sehr oft beschrieben werden? Leute, denen es so ging, waren in der Regel bei den Armen. Da gab es vielleicht auch mal den reichen Sohn irgendwie eines Beamten, ja, der auch krank war. Aber in der Regel war das da, spielte sich das da ab. Es ist unübersehbar, so Zimmer, Siegfried Zimmer, dass Jesus wusste, was in seinem Land los ist und dass er die Botschaft von Gott, das Evangelium, die Message, dass das Reich Gottes kommt, dass der Himmel die Erde berührt, dass Gott etwas ändern wird, dass er das von dieser Situation her verstand. Und dass er diese Botschaft deshalb zuerst und vor allem den Armen bringt. Das ist das, was, glaube ich, viele Christen heute nicht verstanden haben. Und das gefällt uns reichen Westlern ja auch irgendwie nicht, dieser Gedanke. Aber es ist unübersehbar. Ich zitiere Jesus mal mit ein paar Sätzen, ja? Lukas Evangelium. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Also das muss man sich mal reintun, ja? Das Reich Gottes gehört denen hier. Sagt er mal so einfach. Selig seid ihr, die jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig seid ihr, die jetzt weint, denn ihr werdet wieder lachen. Euch dagegen, weh euch Reichen, ihr habt euren Trost schon gehabt. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Jesus hat verstanden, was da los ist. 30% Ptochoi. Ja? Und er glaubt, dass das Gott nicht egal ist und dass das Reich Gottes daran etwas ändern wird. Das Reich Gottes gehört zuerst denen da. Das ist krass. Dann seine Antrittsrede in Nazareth. Der Geist Gottes ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ja, also Regierungserklärung. Und dann, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Oder als Johannes fragt, sag mal, woran kann man erkennen, dass das Reich Gottes kommt? Da lässt er ihm sagen, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die Botschaft Gottes verkündigt. Denen, die ihn gut fanden, die sich ihm anschließen wollen, ja, denen sagt er solche Sachen. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und du wirst deinen Schatz im Himmel haben und dann komm mit mir. Oder verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Oder an einer anderen Stelle, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder einem großen Essen, dann lade nicht nur deine Freunde ein und deine Brüder und sonstigen Verwandten und reichen Nachbarn. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst, dann bist du glücklich zu preisen. Denn sie können es dir nicht vergelten. Also, und dann, wenn man guckt, wie oft Jesus den Wohlsituierenden sagt, hey, da werden Leute, die, von denen ihr es nicht glaubt, die werden vor euch im Reich Gottes sein. Die Entwurzelten. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Ne? Ihr kennt diese Sachen. Also ich fürchte, es wäre für die meisten von uns nicht nett, mit Jesus über Geld zu diskutieren. Wir wären erstaunt. Und er würde nicht sagen, ja gut, sehen wir ein bisschen anders, aber du glaubst ja auch nett. So. Ich glaube, dieses Thema war für ihn extrem wichtig, wichtiger als mir. Man konnte sozusagen nicht an Jesus glauben, ohne dass das Thema Arm und Reich zu einem Kernthema des eigenen Lebens wurde. Auf dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Situation. Weil sonst die Kirche irrelevant ist, wenn sie daran nichts ändert. So, Großzügigkeit ist also kein wünschenswerter Charakterzug, der wünschenswert ist, sondern das ist sozusagen so sehr Gottes Wesensmerkmal, so sehr Jesu Wesensmerkmal, dass es das Wesensmerkmal eines Glaubenden werden muss. mit Zeit und mit Geld und allem anders umzugehen. Er selbst macht das vor. So. Zweitens, wie ist das jetzt mit Kirche und Jesus? So. Mit uns. Jetzt ist das ja nicht so, dass er gesagt hat, das Reich Gottes kommt, ne, und da, das gehört den Armen, und es ist ja nicht so, dass er das gesagt hat und dass es seitdem so wäre. Also, dass es sich seitdem geändert hat, ja. Das Reich Gottes hat sich ja nun irgendwie nicht komplett durchgesetzt. Mit den Armen, denen es gehört. Die Hungernden sind immer noch nicht satt, oder die Weinenden, die tun das immer noch. Und der Schmitter, der meint, er gehöre dazu zu dem Reich Gottes, dem geht es immer noch so saugut. Und vielleicht sitzt gerade in Bangladesch jemand, der seine nächste Jeans näht. Ich weiß es nicht. Und dann sage ich, ja, es gibt Leute, denen geht es viel besser als mir. Ja, ja, genau. Wir haben dieses Problem offensichtlich immer noch. Ich schätze, Jesus würde so etwas sagen. Also, was ich sagen will, er hat gesagt, das Reich Gottes kommt. Es ist aber irgendwie noch nicht so da, wie das so sein sollte. Ja, Jesus, was hast du denn da eigentlich groß angekündigt? Das Reich Gottes gehört den Armen. Sieht anders aus heute noch. So, der Plan, soweit ich ihn verstehe, ist der, das Reich Gottes soll real werden, ja, aber nicht durch Zauberei, nicht durch Schnips, da ist es. Jetzt ist alles gerecht, hoppla, Schmitter hat jetzt kein Smartphone mehr, aber sonst ist es jetzt gerechter oder so. So ist es damals nicht gewesen und so wird es heute nicht sein. Es soll gelebt werden, und zwar von denen, die glauben und die dem nachfolgen wollen, was Jesus sagt. Anders gesagt, es soll in der Kirche realisiert werden. Oder mindestens ansatzweise realisiert werden, wenn wir mal ganz kleine Brötchen backen. Zuerst bringt Jesus das seinen Jüngern bei, ne? Die steigen aus ihrem Job, muss man ja so sagen. Das waren wahrscheinlich obere Unterschicht. Ja, also Leute, bisschen mehr als Tagelöhner, so Kleinunternehmer mit Fischer und so. Die geben das auf. Also man hat ja den Eindruck, die geben das auf, teilen ihren Besitz, opfern auch ihre Zeit auf jeden Fall. Und bilden so eine Gemeinschaft, die das jetzt versucht, anders zu leben. So, ihr merkt, es geht immer um Geld, die Ressource Zeit, die Jesus thematisiert das nirgendwo. Deswegen kann ich da auch keine Bibelstellen lesen. Aber man sieht, wenn man die Jünger anguckt und Jesus, wie viel Zeit sie opfern. Okay, dann in der frühen Kirche, da wurde das ganz stark gelebt. Extreme Freigebigkeit, ja, die verkauften ihre Grundstücke da in Jerusalem, verteilten das unter Arme, das Geld und so. Die Kirche, die dann entstand im vorderen Orient und so, Europa, die hat in den nächsten 300 Jahren das Sozialwesen der antiken Welt entstehen lassen. So. Also, da wurde Großzügigkeit gelebt, tatsächlich. Bis heute übrigens, ich finde das auch wichtig zu sagen, es ist nicht seit 2000 Jahren nichts passiert. Es gibt Ungerechtigkeit in der Welt, und da muss man auch hinschauen. Schön ist schon, wenn man auch die Gerechtigkeit sieht, die es schon auch gibt. Auch in der Kirche und auch außerhalb der Kirche. Also es geschieht nicht einfach nichts. Ne? Also da passiert etwas. Großzügigkeit in der Kirche damals. Wie ist das jetzt bei uns heute? Noch eine Nebenbemerkung. Ich weiß auch, dass das Thema komplex ist. Also wie man jetzt Ungerechtigkeit beseitigt. Das ist ja gar nicht so einfach zu sagen, ja, aha, müssen wir wohl machen, also machen wir das. Zum Beispiel die erste Gemeinde in Jerusalem, ne, die so freigebig waren da. 20 Jahre später musste man für sie sammeln, weil das war ihr Ruin. Die haben sich auch fertig gemacht mit ihrer Teilerei. Gutes Herz, aber der Plan war nicht immer ganz so nachhaltig. So, also das ist schon komplex zu überlegen, wie kann man denn Strukturen verändern. Jemandem, dem schlecht geht, 500 Euro in die Hand zu drücken, kann richtig sein und grundverkehrt. Also Hilfe zur Selbsthilfe, all diese Sachen. Ich weiß, dass es komplex ist, und ich will heute auch gar nicht sagen, das und das sollten wir machen. Ich möchte darüber reden, ob wir großzügigen Charakter entwickeln wollen und vielleicht sogar müssen. Okay, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, sogar krass auf die Uhr gucken. Ich mache das jetzt einfach noch zu Ende. Wir gucken noch mal kurz, ich kürze es ein bisschen, diesen Text. Wir gucken noch mal kurz in den Bibeltext, was Jesus sagt, wo zwei Dinge drinstecken, die vielleicht uns helfen können, großzügigen Charakter zu entwickeln. Über den Text können wir eine ganze Predigtreihe machen. Mir geht es jetzt mal nur um ab darum. Ja, ab da. Darum sage ich euch, da redet Jesus mit seinen Jüngern, ne? Leute, die Kirche bilden, ist mal platt gesagt. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. So, steckt eine Menge drin. Zwei Dinge hier drin sind mir wichtig, von denen ich glaube, sie könnten vielleicht mein Herz verändern. was Großzügigkeit angeht. Und dann uns vielleicht auch Ideen geben, wie man etwas ändern könnte. Zwei Gedanken. Der erste ist, Gott gehört sowieso alles. Der Gedanke ist so ein bisschen versteckt da drin. Gott gehört sowieso alles. Das ist die grundlegende Überzeugung des Glaubens. Dein Besitz gehört überhaupt nicht dir. Und wenn du hier Schätze anhäufst, so, du wirst sie verlieren. Todsicher. Du wirst sie verlieren. Wie viel immer du besitzt, es ist dir nur geliehen. So. Und du wirst es zurückgeben müssen. Und deshalb ändere dein Weltbild. Die Welt ist anders. Du musst dein Bild ändern. Alles gehört Gott. Und allerdings ist das ein Gott, der dir gerne gibt, ja, der dich versorgt. Mach dir keine Sorgen um Geld. Aber was ich nicht habe, gehört nicht mir. Ist eine extrem wichtige Einsicht, um ein anderes Verhältnis dazu zu bekommen. Denn wer das versteht, wird dankbar. Und meine Beobachtung ist, die Dankbaren und die Großzügigen, das ist fast die identische Menschengruppe. Die Dankbaren für das, was sie geliehen bekommen haben und die Großzügigen und davon weitergeben. So. Der zweite Gedanke, der hier drin steckt, mach dir Sorgen um das Reich Gottes. Mach dir Sorgen um das Reich Gottes, um Gerechtigkeit, um die Tochoi. So, mach dir Sorgen darum, um das, worum Gott sich Sorgen macht. Und investiere jetzt das, was du geliehen hast, um daran was zu ändern. Investiere das, was dir geliehen ist, in das, was Gott Sorgen macht, was Gott wichtig ist. Wie so ein Verwalter, der Firmenvermögen verwaltet, dem das nicht gehört, aber der damit arbeiten kann. So, das ist unsere Situation. Und du wirst dabei selbst nicht, sagt Jesus, selbst nicht zu kurz kommen. Gott versorgt doch. Mach dir darum keine Sorgen, aber das Reich Gottes, das sollte dir Sorgen machen. Und setz deine Ressourcen dafür ein. Geld und Zeit. So. Im antiken Judentum, da sah das so aus. Ganz konkret, ganz praktisch, sah das so aus. 10% des eigenen Einkommens gab man an den Tempel oder an die Armen und so. 10% gehörte immer Gott. Ja. So, es wäre jetzt eine Maßnahme, 10%. Jesus hat sowas nicht gesagt. Mit 10%. Ich glaube nicht, dass er irgendwo mal das mit von 10% redet. Das Neue Testament sonst auch nicht großartig. Es geht ihm nicht um 10%. Es geht ihm darum, wo hängt dein Herz und macht dir das Sorgen, was Gott Sorgen macht. Und siehst du, was du tun könntest, um was zu verändern. Er redet zum Beispiel über so eine alte Frau, Witwe, Ptochoi, ja, aus dieser 30%-Schicht. Die wirft was in Opferkasten, er sieht sie dabei. Es ist verschwindend gering und Jesus sagt so, das war mehr als alles, was heute hier reingeworfen wurde, was die Frau da gegeben hat. Und da auf der anderen Seite, Zachäus, der ihm begegnet, der sein Leben irgendwie völlig ändern will und dann Zahlen nennt von dem, was er jetzt weggeben will und so. Was sich aus meiner Sicht anhört, ich weiß nicht, wie viel reich der Mann war, aber es hört sich nach mehr als 10% an. Und Jesus hindert ihn nicht. Er sagt, ja, mach das, mach das. Es geht nicht um 10%. Es geht um die Frage, ob wir wissen, dass das, was wir haben, uns geliehen ist und dass wir damit etwas Gutes tun können. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So, jetzt klar weiß ich, dass wir 108.000 Euro im Jahr 2012 hatten, weil viele Leute sagen, ich gebe 10%. Kenne ich nicht mit Namen, aber es ist anders nicht so richtig erklärbar, wo das Geld sonst herkommen soll. Ja, aber das Reich Gottes, das ist mir wichtig, braucht nicht eine Zahl, sondern großzügige Charaktere. Was immer das dann bedeutet, wie viel man gibt. So, letzter Punkt, du, der ist nur noch kurz. Du und dein Glück, ja. Ist es tatsächlich so, das ist ja die Frage, dass Großzügigkeit dir selbst am meisten nutzt? Sprüche 1, Vers 17, könnt ihr mal lesen. Ich lese ihn nicht vor, ihr könnt selber lesen. Warum ist das wahr? Ich lese ihn doch vor, weil Leute hören das auf MP3, ne? Die können doch nichts. Die Güte eines Menschen kommt ihm selbst zugute, der Hartherzige schneidet sich ins eigene Fleisch. Ja, also von deiner Güte hast du selbst was. Warum? Ich glaube, nicht als Grund für das Warum taugt der Gedanke, wenn ich großzügig bin, sind andere großzügig zu mir. Funktioniert nur bedingt. Also da gibt's so ein nettes Beispiel, da sieht man, es funktioniert ein bisschen, ja, irgendwie USA, McDonald's, Drive-In, und da hat sich irgendwie diese Sitte eingebürgert irgendwo in so einem Land, eine Staat da oder Dorf oder Stadt, weiß ich, jedenfalls kann man sie, findet ihr bei YouTube. Leute fahren da rein, kaufen ihr Zeug und zahlen für den, der hinter ihnen im Drive-In ist. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ob die überhaupt schon weiß, was der Nächste, egal, machen sie irgendwie, und der ist natürlich dann verdutzt, für mich wurde schon bezahlt, und gibt's nach hinten weiter, haben sich so kleine Lawinen da ergeben, ist ja auch nett. Ich fürchte, es funktioniert allerdings meistens so nicht. Großzügigkeit ist ein bisschen ansteckend, Geiz ist viel mehr ansteckend, hat man Untersuchungen zu gemacht. Man gibt Leuten etwas, der einen Gruppe großzügig, den anderen gibt man nur geizig. Also man gibt ihnen was, aber sie merken, oh, der ist ja knausrig. Und dann guckt man, was geben sie weiter. Und die Großzügigen geben auch ein bisschen großzügiger weiter als der Durchschnitt. Die Geizigen geben viel weniger weiter als der Durchschnitt. Also Großzügigkeit ist ein bisschen ansteckend, Geiz ist viel ansteckender. Ich fürchte, dass wir also mit Großzügigkeit die Welt nicht so verändern werden, dass es uns selbst dann wieder gut geht danach, weil die Leute auch so nett zu uns sind. Das wäre übrigens nicht Großzügigkeit, das wäre Berechnung. Großzügigkeit funktioniert übrigens auch im Blick auf Gott nicht. Ich glaube nicht, dass wenn wir großzügig sind, Gott auch zu uns großzügiger ist. Das wäre auch berechnend. Im Sinne von, ich gebe viel und dann bekomme ich wahrscheinlich noch mehr zurück. Jetzt muss ich mal blättern, wo ich überhaupt bin. Dann wären die Großzügigsten die Reichsten und Gesündesten unter uns. Das ist da nicht so. Ich glaube allerdings schon, dass da irgendwie Segen drin liegt. Aber worin liegt er, wenn man großzügig ist? Mein Punkt ist der Großzügige ist Gott ähnlich. Und das macht sein Glück aus. Der Großzügige ist Gott ähnlich und das fühlt sich einfach gut an. Gott gibt, das ist sein Wesen, ja, er ist der Lebensschaffer, der Lebensspender, der Versorger, der Gönner. Und wir sind geschaffen, so ähnlich wie Gott zu sein. Lebensermöglicher, Versorger, Gönner. Und das fühlt sich gut an. Reich fühlst du dich nicht, wenn du Besitz hortest. Dieser Typ mit den Bildern da in München, ja, Milliarden in seinem, der war nicht reich. Der hätte es vielleicht sein können. Aber er war es nicht. Reich ist der, der viel gibt, nicht der, der viel hat. Fühlt sich mehr nach glücklichem Leben an. Weil Gott so tickt, glaube ich. Weil der Großzügige sozusagen einen Charakterzug Gottes bei sich entdeckt. So ähnlich wie bei der Liebe. So, Schlussbeispiel, wo ich das erkenne. Ihr habt allen schon mal Kindern zugehört, die davon träumen, dass sie einen Millionengewinn machen und was sie dann machen. Und meistens geht das so. Dann kaufe ich mir einen Pony und dann kriegt meine Mama eine Riesenküche und mein Papa kriegt seinen Porsche oder in Zukunft wird das politisch korrekt genau umgekehrt dann von den Kindern genannt. Ja, so. Und meine Schwester kriegt ihr iPhone und dann mache ich einen Pool und lade alle meine Freunde ein und das ist Großzügigkeit. Ein Pony für sich und den Rest mit den anderen teilen. Und das fühlt sich mehr so an, wie Gott tickt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.